You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit and you know it.
Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up?
Come on, let's go out. Nobody goes to the bathroom.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
Herzlich willkommen zur 74. Folge von Cat vs. Erb. Heute mit den Filmen Minari und M. Hallo.
Hi, Maxim. Na, wie geht's? Halloween überstanden?
Halloween überstanden. den Antrag für meine Dissertation eingereicht. Also das muss dann nur genehmigt werden und dann kann ich mit dem Schreiben anfangen. Also läuft alles ziemlich gut zurzeit. Bei dir?
Ähnlich. Das übliche in Wein- und Mediengeschäft. Ich kann eigentlich nichts Neues verlautbaren. Eigentlich alles wie immer.
Bei uns ist 4 Grad heute. Nächste Woche dann 22 Grad. Krass. Also es geht noch sehr, sehr auf und ab bei uns.
So krass volatiles Wetter bei dir.
Ja.
Ja, wir können uns jetzt auf den harten berlin-brandenburgischen Winter einrichten. Passend dazu jetzt, ich habe ja wirklich lange versucht, irgendwie die Weiß- und Schaumweinfahne hochzuhalten hier im Podcast, aber heute ist es soweit, ich muss jetzt Rotweine trinken. Und deswegen gibt es heute ganz klassisch einen schönen Pinot Noir von Matthias Gaul 2018, den Asselheimer Alte Reben.
Okay.
Ein bisschen beschwingte Kirschfrucht. Das passt heute ganz gut vielleicht. Bei dir gibt's Kaffee oder Wasser oder
Iced Coffee? Oder? Ich habe einen Smoothie aus Banane, gefrorene Früchte und dann ein bisschen Hafermilch.
Oh, Hafermilch. Gut. Damit kannst du uns ja nicht schocken. Wir machen ja alles mit Hafermilch hier.
Ich muss noch Basketball spielen. Also ich muss nicht, aber ich spiele später Basketball.
Deswegen. Ja, das hätte ich auch gerne gemacht. Aber heute ist ja auch hier eine Sturmflut irgendwie. Heute ist richtig krass Regen. Ich habe heute auch das Haus nicht verlassen. Ich werde mir nachher auch noch eine Pizza bestellen, weißt du, und gebe danach ein fünftiges Trinkgeld für den Pizzaboten. Also einfach, okay. Heute ist so ein richtiger Zuhausebleibtag. Ich habe heute auch Homeoffice gemacht und so ein paar Meetings wieder gehabt. Und das ist so eines dieser positiven Side-Effects, sag ich mal, von dieser ganzen Bredouille, die wir geraten sind, ne, ist diese Normalität des Homeoffices jetzt so.
Jetzt, ja. Wo ich die Zeit zwischen dem Campus und, ich will nicht Homeoffice sagen, aber ich kann zu Hause arbeiten, eben weil ich mit Forschung und Schreiben beschäftigt bin, ist das ganz angenehm. Also solange es nicht wirklich Tag ein, Tag aus heißt, zu Hause hocken. Was Colette zurzeit macht, hoffentlich dann im neuen Jahr zumindest zweimal unter der Woche im Büro.
Ja, Büro. Das ist diese weit entfernte Zwischenwelt, in der ich mich auch mal befunden habe. Jetzt weiß gar nicht, wie lange ich nicht mehr in einem Büro war. Kommen wir von Büros lieber zu Arkansas.
Ja.
Und zwar zu Minari, deutscher Nebentitel, wo wir Wurzeln schlagen. Der Bunker mal wieder, ne? Der Bunker. Von Lee Isaac Chung aus dem Jahre 2020. Und es geht um eine koreanische Familie, die bereits seit längerem in den USA ist. Und vorher, die bestimmen so das Geschlecht von Küken. Früher musste das noch per Hand gemacht werden. Und da gab es keine Maschinen, in denen die Küken reingelegt werden, gescannt werden und dann werden die Männchen geschreddert, sondern das musste manuell bestimmt werden. Diese Familie bestehend eben aus, der Junge heißt David, der Kleine, die Schwester heißt Anne, der Vater heißt Jacob und die Mutter Monika, wollen eben dann dieser Tristesse Jacob will dieser Tristesse dieses Kükenbestimmens entfliehen und ja, schleppt, könnte man fast sagen, ne, seine Familie mit nach Arkansas, wo er so ein Land gekauft hat mit so einem, das ist ein Trailer, ne?
In dem, ja, das ist ein Trailer.
Genau, mit so einem Trailer auf der Mitte des Feldes. Und sein Traum ist es, dort doch koreanisch geprägtes Gemüse zu pflanzen.
Mhm.
Und seine Frau ist erstmal komplett vor den Kopf gestoßen. Und es gibt noch eine weitere Problematik, nämlich dass David hat einen Herzfehler. Also er hat irgendein Loch im Herzen. Und deswegen braucht er eigentlich ärztliche Betreuung oder es kann immer sein, dass sein Herz stehen bleibt, so wird es gesagt. So kommt es ja zu Spannungen innerhalb der Familie und um dann ein bisschen die Wogen zu glätten, wird dann die Großmutter in die USA geholt. Sunja, ja, ich Also es reicht.
Ja. Ich glaube, du hast die Grundkonflikte erörtert. Also natürlich auch das Problem, dass sie in diesem ländlichen Milieu...
Eine Sache habe ich vergessen, das spielt in den 80er Jahren.
Ja, ne? Also man muss auch sagen, dass das Umfeld sehr fundamentalistisch christlich ist, überwiegend weiß. So wie ich das verstehe, ist die Mutter christlich und es gibt ja eine sehr starke protestantische Kirche in Südkorea zumindest. Hat da sehr tiefe Wurzeln geschlagen und es wird suggeriert, dass sie dieser Kirche anhängt, sehr gläubig ist, aber trotzdem nicht so den Kontakt mit dieser Gemeinde in Arkansas findet, beziehungsweise die kulturellen Unterschiede scheinen doch etwas hoch für die Eltern zu sein, obwohl die Kinder sich besser anpassen und grundsätzlich vollkommen amerikanisiert sind. Also da noch ein Problem herrscht, weil eben die Eltern immer noch mit dieser Identität zu kämpfen haben, während die Kinder vollkommen anpassungsfähig sind. Und auch ständig zwischen Englisch und Koreanisch problemlos wechseln.
Ja, ich glaube, das wird auch dadurch vor allem nochmal befeuert, dass ja die Eltern bereits in Korea verheiratet oder sich verheiratet haben. Das ist ja das, was wir dann ja 160 Minuten lang, wobei wir ja zusehen, ist, dass sie sich anscheinend über diese Distanz auch ein bisschen auseinandergelebt haben, dass also die Prioritäten unterschiedliche sind, ne? Die dann ja auch in dieses Spannungsfeld führen, das wir da beobachten. Deswegen, sie können gar nicht so frei aufspielen wie danach eben die Kinder, die, wie du sagst, groß geworden sind dort und die auch es gewohnt sind, wenn wir jetzt diesen schlechten deutschen Titel nehmen, ihre Wurzeln erstmal noch zu schlagen in dem Sinne, ne, weil sie ja auch vorher in Kalifornien waren, jetzt nach Arkansas gekommen sind und das heißt, für sie ist die Welt noch nicht vordefiniert, ne, aber die beiden Eltern eben haben sich schon Pläne gemacht.
Ja. Wie lange reden wir jetzt über diesen Film? Wahrscheinlich 6 Minuten, 7 Minuten einfach an der Zusammenfassung und Plotbeschreibung. Ich glaube, das ist der gute Anknüpfungspunkt für mein größtes Problem mit diesem Film, ist, dass hier einfach zu viel behandelt wird auf einmal. Und es ist irgendwie, also es ist auf jeden Fall merkwürdig in diesem Film. Er hat einen sehr lakonischen Pace. Also es ist sehr langsam alles gemacht. Trotzdem hat man das Gefühl, dass es einfach überfüllt ist. Wenn man 1 oder 2 oder 3 der Probleme einfach weggeschnitten hätte, dann wären die Konflikte viel klarer gewesen. Dann wäre auch diese langsame Pace viel angebrachter gewesen. So wie es ist, habe ich das Gefühl, dass wir von Konflikt zu Konflikt springen, dass kein Konflikt sich wirklich entfalten kann und dass die Figuren sich auch auf merkwürdige Weise selbst nicht entfalten können. Also sie sind immer in verschiedensten Konstellationen, was ja für ein Familiendrama normal ist. Aber anstatt dass das andere Facetten sind von der gleichen Person, ist es fast so, als hätten wir 6 Personen. Also bei gewissen Figuren, vor allem beim Vater, bei der Großmutter und beim Sohn. Und dann muss man auch sagen, dass leider, also vor allem Anne, die Tochter, wirklich viel zu blass ausfällt. Also sie ist wirklich die schematischste Figur hier. Und hat eine Sprechrolle, ich kann mir vorstellen, von 3 Seiten. Während dem Jungen vor allem sehr viel Zeit vor der Kamera gespendet wird. Das ist auch gewissermaßen gerechtfertigt, einfach weil er wirklich süß ist und eine gewisse Präsenz hat. Aber dann muss man auch sagen, dass die Mutter auch wieder schematisch wirkt. Also sie hat eigentlich nur einen Beef. Das ist, dass sie die Stadt vermisst. Sie vermisst ihre Freunde. Sie vermisst ihre Gemeinschaft, die es an der Küste wohl gab. Sich unwohl fühlt in Arkansas, was auch, also zu Recht, muss man auch sagen. Dieser Konflikt wird, es fühlt sich immer so an, als würde sich der Blick auf sie richten und sie muss dann immer nur geärgert spielen und zeigt dann also nicht mehr viel von sich. Und das ist eigentlich schade.
Ich kann an vielen Sachen, die du sagst, gut anknüpfen und ich bin auch sehr froh, dass du mir jetzt so die Absolution gegeben hast, diesen Film. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du wieder diesen Film sehr toll findest.
Ich mochte den Film, aber ich habe den so weggeguckt. Also es war jetzt nicht etwas, wo ich sagte, boah, ich freue mich, den wieder zu schauen. Ich werde den allen empfehlen. Also das ist jetzt, es ist wie Wasser.
Ja, und darauf würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer hinkommen, weil ich finde, zwei Probleme hängen miteinander stark zusammen. Du hast es schon angesprochen, dieses Lakonische. Ich würde auch sagen, es ist auch zum Teil sehr plakativ. Die Exposition, diese klassische Siedlergeschichte, die da aufgemacht wird, dieser Frontier-Gedanke ja zum Teil auch, der da einfach rebootet wird, der wird sehr, sehr lange ausgehandelt und uns irgendwie gezeigt. Dazu kommt, muss man einfach sagen, seit Sekunde eins so ein pathetischer Score, der emotionsschwanger wirkt. Und ich finde, das kommt vor allem heraus in diesen Slow Motions, ne? Der Film ist an sich relativ konventionell geschossen, muss man ganz klar sagen. Es ist Konfi-Kino mit relativ ersichtlichen Headlines, ne? Du hast es gesagt, die Konflikte werden alle sehr klassisch und ja auch erwartbar zum Teil eben initiiert oder auch eingeführt. Aber dieser Score, der von vielen falschen Momenten, zum Beispiel, wenn einfach nur der Vater David mit dem, die haben noch so einen Hilfsarbeiter, Paul, glaube ich, oder?
Ja.
Gut gespielt, aber von Will Patton. Also das ist, finde ich, generell, ich finde das Schauspiel von allen, das, wenn es mal ein bisschen aus diesen Schablonen rausbricht, ist das super von allen. Aber es zeigt mir auch zum Teil diese vertane Chance, weil das hat man da gesehen, da kommt der Score, da kommt die Slow Motion, da kommt dieses Pathetische und dieses von dir auch angesprochene Lakonische zusammen, ist diese Szene, wo auf einmal David schaukelt. Du siehst davor, in so kleinen Momenten siehst du, wie die Mutter diese Schaukel baut. Es wird aber immer wieder unterbrochen und das ist dann diese vielen Perspektiven, die du genannt hast, die danach von jeder Person irgendwie gezeigt werden müssen oder die ganzen Handlungen von diesen Personen. Dadurch wird diese eine Aktion, die man erstmal gar nicht richtig deuten konnte, ne? Was macht sie denn mit beiden Seilen? Was will sie mit diesem Stück Holz? Wenn man einfach aus diesem fremden Arkansas irgendwie versucht, ein Zuhause zu machen, da kann man viel mehr dran kleben und haften, als wenn man einfach irgendwie, weißt du, lehrbuchmäßig versucht, diese Familiensache uns von A bis Z durchzuleuchten. Das passt dann zum Zweiten, weil du hast gesagt, die Kamera ist viel bei David. Ja, sie ist sehr viel bei David. Das Problem ist, diesem Film fehlt wegen diesem Cast, den er irgendwie begleiten will und jedem irgendwie versucht, trotzdem gerecht zu werden, fehlt genau diese klare Perspektive des Kindes. Und ich fand, in Minute 54 war der Moment, wo für mich das sich einmal erschlossen hat, was diesen Film stark machen könnte oder in diesem Moment auch stark gemacht hat, ist da, wo da spielt Mountain Dew eine Rolle und die Großmutter. Ja. So, das war ein super starker Moment, das war lustig, das hatte Esprit, das hatte Elan, das war mal was Überraschendes, ne? Und das hat auch dazu geführt, dass man Verhältnisse zwischen Figuren versteht durch Handlung, die uns nicht erklärt wird. Zu viel Handlung wurde uns nicht organisch gegeben, sondern einfach dauernd erklärt und so häppchenweise portioniert.
Na, es gab auch andere vertane Chancen. Also es wird eine Szene gezeigt bei der Bank, wo der Vater die Finanzierung vornimmt. Ich weiß nicht, ob du das gleiche Gefühl hattest, aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass angedeutet wird, dass das eine sehr ausnutzerische Beziehung ist und dass dieser Bankier in dieser Kleinstadtbank genau weiß, was er tut. Und das ist auch in Amerika leider Gottes so, dass man große Krediten kriegt, ohne viel Grundkapital zu haben, unbezahlbaren Raten auf riesige Längen, also 20-jährige Finanzierung, 30-jährige Finanzierung. Und man kann auch refinanzieren, ne? Also man kann auf dem ersten... Ich bin auch mit finanzieller Sprache.
Auf die erste Hypothek, die zweite Hypothek, nee, meinst du?
Ja, genau, kann man auch drauflegen. Und es war so viel Möglichkeit, eben diese ausbeuterische Beziehung zu zeigen. Und ich meine, die kämpfen ja ständig mit Geldproblemen. Es geht nicht wirklich klar aus dem Film hervor, wo das Geld herkommt. Also es wird gezeigt, dass diese Menschen in dieser Hühnerfabrik arbeiten, diese Küken sortieren. Es hat einfach nicht alles zusammengepasst da. Und die Art und Weise, wie eben Arbeit gezeigt wurde in diesem Film, es hatte so ein künstliches Gefühl dran, als würde Chung versuchen, die Härte dieses Landes zu zeigen und auch vor allem dieses spezifischen Bodens, den Ozarks von Arkansas, aber gleichzeitig versuchen, etwas Universelles zu zeigen. Und es ist dieses Problem, dieses Gefälle zwischen der Spezifizität und dem Allgemeinen, wo dieser Film nie wirklich den richtigen Ton findet zwischen diesen beiden.
Ich muss es leider wieder sagen, ich hatte einige Malick-Momente. Das lag... Ich komme daran nicht vorbei. Es geht einfach nicht anders. Weißt du, wenn du arbeitende Menschen auf dem Feld hast und dann guckt eben Paul in die Luft und sagt, look in the sky. ne, innerhalb dieses Garten Edens. Und dann bricht in der Slow-Mo die Sonne hervor. Dann gibt es relativ gefühlt schwangere Musik dazu. Das ist halt sowas von Malick abgeguckt gewesen an vielen Momenten. Also generell auch dieser ganze Topos, der uns da gezeigt wird. Auch diese Verschachtelung von, was definiert uns überhaupt? Das ist ja dann am Ende auch die Schlussfrage, die uns ja gestellt wird. Ne? Oder die ja sogar, die die Frau ihrer Mann ja vor allem stellt. In einer, finde ich, ziemlich guten Situation, als sie aus diesem Supermarkt herauskommen. Ne? Und das war wieder ein Überraschungsding gewesen. Also ich finde, dieser Film blitzt immer wieder auf. Er zeigt uns, dass es Potenziale gab und dass auch Lee Isaac Chung und das weitere Team eigentlich auch ein Gespür hatte in manchen lichten Momenten, was uns als Zuschauer catchen könnte. Da war ich mal dran gewesen. Ne? Da war ich so, was sagt sie uns jetzt? Und diese Frage, ist es so ein Drang auch von persönlichem Eifer oder ist es dann am Ende des Tages auch diese bedingungslose Liebe innerhalb der Familie, die uns definiert? Das fand ich eine gut gestellte und auch dargestellte Frage innerhalb dieses Films. Aber da waren immer wieder diese Momente, dieses Schwülstige, was mich so ein bisschen wieder auf Distanz gebracht hat zu diesem Film.
Ja, absolut richtig. Ja. Keine Sehempfehlung, aber auch kein, also ich rate niemandem ab von dem Film.
Wenn der euch über den Weg läuft, dann guckt ihn halt, ne, aber also man muss sich jetzt daraus nicht so ein großes Happening machen, finde ich. Und das hat mich ja überrascht, wie unfassbar euphorisch ich den so wahrgenommen habe in meiner Umgebung, wie alle diesen Film so gut fanden. Und wie auch die Kritik darauf so abgegangen ist, ne? Und das ist natürlich wieder so wie Joker, weißt du, so der Blockbuster, den wir gebraucht haben, oder Tenet, der Blockbuster, den wir gebraucht haben. Ja. Wieder dieses Effektheischerische. Wir brauchen jetzt ein bisschen Liebeswärme, so ein bisschen Rosamunder Pilcher-Gefühle auf der Leinwand, damit wir uns alle wieder lieb haben nach Corona und Covid, weißt du?
Ja, das ist halt zum einen eben die Aura von A24, dieser Produktionsfirma, die ja zum Monolithen geworden ist, des sogenannten Independent-Kinos in Amerika. Und zum anderen, also ich glaube in Amerika zumindest, der Fakt eben, dass die Leute beim Filmschauen, was ihr ja gewohnt seid, lesen mussten. Also das ist dann so, das ist ausreichend, um den Effekt von etwas Bahnbrechendem zu erzeugen. Ja, also auf jeden Fall hier.
Ja, das deckt sich. Und zum Beispiel die deutsche Serie hier, wie hieß sie? Deutschland 83, 86, 89 heißt sie. Kennst du die? Ja, die war ein riesiger Erfolg in den USA, genau aus dem gleichen Grund, weil auf einmal Untertitel da waren, weil das in OV eben vermarktet wurde und anscheinend habt ihr da gerade Lesen entdeckt, dass das für euch so ein unfassbares Ding ist.
Geht durch die Decke.
Wow. Also, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ist alles gesagt zu dem Film, oder?
Ja.
Lass uns zu einem Film kommen, über den man gar nicht genug reden kann.
Ja, M von Fritz Lang, 1931. Ich versuche das kurz und bündig zu machen. Und ich glaube, das geht auch. Der Film handelt von der Suche nach dem Kindermörder Hans Beckert, der die Stadt Berlin in Aufruhr bringt. Und die Polizei, geführt von Kommissar Lohmann, gespielt von Otto Wernicke. Die Polizei sucht nach diesem Verbrecher, drückt dabei ordentlich auf die Kriminalwelt mit Razzien und...
Die Gangster fühlen sich schikaniert.
Die Gangster fühlen sich schikaniert und machen sich auch auf die Suche nach diesem Triebtäter, weil er eben auch nicht zu der Welt der Verbrecher gehört. Er gehört nicht zu der bürgerlichen Welt, aber auch nicht zu dieser
Unterwelt.
Zwielichtigen Welt, ja, Unterwelt. Sie werden wiederum von Schrenker, gespielt von Gustav Gründgens, geleitet. Alle suchen nach Beckert, der auch wieder zuschlagen wird. Also es ist ein gewisser Zeitdruck da.
Ja, wie nähert man sich diesem Film? Du hast gerade dieses Wort Monolith im Mund gehabt, ne, in einem anderen Kontext. Und das gilt halt für diesen Film, ne. Also, das ist so ein, das geht vom Cover alleine schon irgendwie aus, diese monolithische Kraft, die dieser Film einfach innehat, ne. Also, diese Hand, auf der das M gezeichnet ist. Das ist eines dieser Filme, der im ersten Moment wirkt der auch leise und reduziert, weil er aber eben in einer Situation, also ist auch einer der ersten Tonfilme, die es gab in Deutschland und der erste Tonfilm von Lang, glaube ich auch.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Ja. Weil auch dieser Moment dieses Innehaltens, glaube ich, wichtig war, auch hinter der Kamera vor allem. Und das merkt man diesem Film an. Der ist so fokussiert. Das ist so eine starke und fokussierte Visualisierung, die uns hier auch entgegengebracht wird. Und wie hier Ton benutzt wird, in einer Zeit, wo man ja noch nicht richtig wusste, wie man Ton benutzt. Das ist also das ist absolut grandios, was uns hier gezeigt wird. Der Film beginnt sogar damit, dass er zuerst den Ton einführt und dann erst das Bild. Das bedeutet, ab der ersten Sekunde wird uns klar, das ist ein Tonfilm. Und selbst in den ersten 10 Sekunden zeigt uns der Film, worum es geht. Du hast Kinder, die in einem Kreis stehen. Ein Kind in der Mitte macht so ein Abzähllied, in dem ein, Mensch Kinder ermordet. Du hast nicht nur einfach grandioses Erzählen mit Ton, du hast generell visuelles Erzählen auf den allerhöchsten Monolith gestellt, wie es kaum anders geht.
Naja, ich meine, und das ist ja lang mit dem, also seit dem müden Tod, das war sein erster Film, visuell arbeitet er einfach so präzise und das ist vor allem im Schnitt, aber auch im Bild zu sehen. Du hast fokussiert gesagt, ich glaube, wenn man sich die anderen Filme langs aus den 20er Jahren vor allem anschaut, die sein Renommee gegründet haben, also Mabuse, hier die Nibelungen, Metropolis und Spione. Also Spione ist der kürzeste von denen bei 2,5 Stunden. Nibelungen ist 4,5 Stunden. Diese Filme sind einfach riesig, ja, irgendwie unhabbar. Während M, wie du gesagt hast, da ist er einfach fokussiert. Der Film ist mit wenigen Mitteln geschossen. Er ist kurz, er ist bündig. Da passt einfach alles zusammen. Und das ist dann auch gewissermaßen für Lang selbst eine Wende und ein neuer Kapitel auch, wo er sich ja kurz fassen musste. Und auch eben durch diese Ökonomie der Mittel, aber auch diese Bereicherung der Mittel eben durch Sound. Und ich meine, du hast es schon gesagt, aber es gibt einfach so viele Mittel, die für uns selbstverständlich sind. Ne?
Genau.
Also Sound aus dem Off, wir haben Soundbrücken von einer Szene zum nächsten, wo entweder eine Figur in der nächsten Szene schon spricht, wo man das Bild von der vorherigen Szene sieht, oder andersrum. Wir haben auch Voice-Over bei den Montagesequenzen. Und dann haben wir auch diese Momente der Stille. Es ist ja, ich glaube, zu 2/3 wurde der Film stumm geschossen. Diese Kontraste, die Lang setzt, die sind wirklich sehr stark.
Ja, vor allem der eine extrem prägnante Moment, in dem Stille uns begegnet, ist die Razzia. Wo man ja sonst erwarten würde, dass alles laut tost und tobt und wir Sirenen hören. Und genau diese Stille wird aber dann durch ein schrilles Pfeifen, glaube ich, ne, durchbrochen. Von Anfang an eben auch das als 2 Ebenen sieht und nicht nur versucht, das, was ja viele vorher auch versucht haben mit Ton, irgendwas zu ersetzen, sondern Ton als eine eigene Narration oder eine eigene Dramaturgie zu begreifen. Das wird uns hier eindeutig bewusst. Ja, jetzt konnte er sich vielleicht auch kürzer fassen, auf dem gleichen Moment deutlich mehr erzählt und deutlich mehr mitgegeben werden kann. Kommen wir nochmal auf Peter Lorre zu sprechen. Ein weiterer Monolith, ein menschgewordener Monolith in diesem Film.
Ja, also er spielt den Kindermörder, Beckert, ist ja vor den Nazis geflohen, ist dann kurz vor seinem Tod nach Deutschland zurück emigriert, also nach dem Krieg, hat dort einen Film gedreht, Der Verlorene, aber in der Zwischenzeit in Hollywood natürlich als Nebendarsteller ziemlich berühmt geworden. Ich glaube, seine bekannteste Rolle wird vermutlich in Casablanca gewesen sein. Ja, also was er hier mit seinen Augen macht, mit seiner Mimik, mit seiner Gestik, das ist einfach so dynamisch, auch stilprägend für solche Filme über Serienmörder. Also die erste Szene, in der man ihn sieht, Voice-Over, da spricht ein Analytiker für Schrift, das Schriftbild einer Person analysiert, beschreibt eben den Täter als Schauspieler. Und dann sieht man Lorre vor dem Spiegel und er zerrt an seinem Gesicht.
An seinen Mundwinkeln,
Ja, an den Mundwinkeln, derartig unheimlich, aber trotzdem mitnehmend oder mitreißend, besser gesagt. Und man kann sich jemand wie Buffalo Bill aus Silence of the Lambs, also das Schweigen der Lämmer, kann man sich gar nicht vorstellen ohne dieser Figur. Und das gilt genauso für die anderen ikonischen Serienmörder des Films.
Obwohl man schon immer wieder auch merkt, dass er diese Grandezza eben auch aus der Bühne mitbezieht. Ne? Also Peter Lorre war ja zu der Zeit schon ein bekannter Theaterdarsteller. Im Finale merkt man diese unfassbare Präsenz, die er einfach hat. Und dabei spielt er ja einen in diesem Moment ja auch Getriebenen oder jemand, der gar nicht weiß, wo er steht, was er ja auch dann artikuliert. er bewegt sich kaum, ne? Aber hat so eine spielerische, so eine flexible Art, obwohl er sich in diesem Moment kaum bewegt so richtig. Er bleibt ja immer auf seinen Knien. Aber das ist, das wird nicht langweilig oder das wird nicht irgendwie albern. Das geht so durchs Mark. Da sieht man auch, was Tonfilm dann am Ende des Tages, was ihn auch so stark macht, dass du nicht nur den Ausdruck im Gesicht hast, sondern du hast dann auch diese Stimme von ihm, die durch das Mark und das Bein fährt, ne? Wie dann ja auch gezeigt wird und im Schuss-Gegenschuss von dem Verbrechertribunal. Ich weiß nicht, ob man das spoilern kann. Das ist seit 31 ja eines der großen Filme der Filmgeschichte. Und ich glaube, den haben viele geschaut. Und das ist immer wieder ein Film, den man immer wieder schauen kann, der einfach auch nicht langweilig wird. Weil immer wieder entdeckt man so weitere Feinheiten, auch dieses Genrespiel, was uns ja hier gezeigt wird, ne? Also der Film ist ja nicht nur ein Thriller oder wie wir letztes Mal irgendwie versucht haben hinzudeichseln, Realhorror um so zu sagen, sondern das ist ja auch ein extrem guter Kriminalfilm, der hat ja sogar satirische Momente, ne? Wenn dann alle auf der Suche nach M sind, an den Stammtischen sich die Pfeifenraucher zerfleischen wollen, das ist ja schon fast brechend komisch, was da passiert, ne? Und das Spiel wieder mit Komik, dass diese verzweifelten Momente auch oft so Komik in sich tragen, das wird uns hier auch einfach extrem gut erzählerisch dargestellt.
Du sagst es oder hast es schon angedeutet, ein Querschnittsfilm. Also es zeigt einen Querschnitt der Gesellschaft. Ja, in gewisser Hinsicht auch ein Netzwerkfilm. Also sowas wie Altmans, Nashville wird hier schon antizipiert. Eben weil so viele verschiedene Figuren trotzdem schafft es lang, das alles stabil zu halten und diese Fäden zusammenzuführen, so dass das ein sinnvolles Ganzes ergibt. Er arbeitet mit, und das muss man auch sagen, Lang ist kein subtiler Regisseur. Also oftmals ist das wirklich, also eine andere Art von Hau drauf Kino, also wo Schuss gegen Schuss wirklich sehr, sehr eindeutig sind und wo der Schnitt sehr eindeutig ist. Seine Filme haben eine gewisse Gewalt auch. Also da ist etwas, also eine unerbittliche Qualität und eine gewaltsame Logik. Das hat etwas von einer Maschine, die sich einfach, also die sich wälzt, die man nicht aufhalten kann. Es fallen mir ein paar französische Regisseure zum Beispiel ein. Ich meine, wir haben ja aus der gleichen Zeit Vigo besprochen, ne? Ganz anderer Film, aber diese Subtilität, die hat Lang nicht. Also bei ihm ist das alles sehr klar und sehr offensichtlich und sehr eindeutig.
Ja, bei ihm geht es halt um auch, ja, so klare Brüche. Also du hast Mabuse schon angesprochen. Also er mag es auch einfach, Irrsinnige uns auf die Leinwand zu bringen, ne? Oder ob das jetzt ein Professor ist, der aus dem Roboter Menschen machen will. Das ist ja auch was an sich Irrsinniges, was er uns zeigt. Und diesen Bruch entweder in einer Person, weil Mabuse ist ja auch ein Spieler im ersten Teil, ne? Und dann kommt in diesen Wahnsinn hinein. Oder den Bruch in einer Gesellschaft, in dem dann die Verbrecher über Wahnsinnige eben urteilen. Das ist ja was Konfrontatives, was er uns zeigt. Und ich finde, das, was ihn dann eben auch auszeichnet, oder das, was bei ihm anscheinend so intrinsisch drin ist, ist, dass er uns das auch mit filmischen Mitteln zeigt. Und da kommt mir sofort der Moment, wo der direkte Blick von Beckert in die Kamera durch den Spiegel, als er das M an seinem Rücken erkennt und sich dann umdreht und dann direkt in die Kamera guckt. Also mehr Konfrontation geht ja eigentlich gar nicht im Kino. Und nee. Es wird gemacht, es wird einfach gemacht. Das heißt, die Kamera ist hier auch, genau wie die Bettler, verfolgt ihn, kommt der Blick von ihm direkt in die Kamera. Und genau das ist es. Das ist nicht subtil, aber das ist unfassbar effektiv. Und es lässt dann immer wieder eben an diese Momente eben zurückdenken und da dann auch diese generelle, ja, fast schon philosophische Frage sich stellen, was die Konstitution einer Gesellschaft ist, ne? Wie man dann mit Minderheiten oder Problemfällen eben auch umgeht. Und das ist ja am Vorabend des Dritten Reichs entstanden, dieser Film. Und diese Frage, die wird gestellt.
Die gesamte Sprache des Schränkers, nochmal Gustav Gründgens, der später ja der Superstar des Dritten Reichs wurde, gespielt, was auch eine gewisse Ironie hat. Aber er beschreibt Beckert ja auch als Schädling. Er spricht ständig davon, dass man ihn auslöschen muss, dass man ihn tilgen muss, dass man ihn ausrotten muss. Lang selbst hat ja dazu beigetragen, dass er auf diese ja prophetische Art und Weise gelesen wird. Der zweite Mabuse-Film, der ja 33 rausgekommen ist, kurzzeitig, bevor die Nazis den dann verboten haben.
Das Testament des Dr. Mabuse, meinst du?
Genau, da wird schon viel angedeutet und es bietet sich diese Lesart auch an. Und deswegen auch ist das einfach angebracht, dieses Konfrontationale in Lang selbst. Wenn diese Konflikte schon so stark in der Gesellschaft vorhanden sind, sich so präsentieren, dass er sie auch auf diese Art und Weise inszeniert.
Ja, vor allem der Schränker auch noch in so einem wunderbaren Ledermantel, ne, der einen ein bisschen an Himmler erinnert, also... Das ist natürlich jetzt ein krasser Koinzidenz, aber man kann das immer weiter spinnen, ne? Dieses Prophetische in diesem Film. Und was ich auch sehr bemerkenswert finde, dass er kriegt ja einen Verteidiger und dass eben dann auch über diesen Verteidiger, der ja eigentlich genau das Richtige sagt, nur noch gelacht wird und gekeift wird. Mhm. Und also der Film entlässt ja auch den Zuschauer genau mit dieser Frage. Man wird ja nicht erlöst in diesem Film durch eine Lösung, sondern man nach der Abblende bleibt diese Frage beim Zuschauer bestehen, nachdem man eben die trauernden Mütter gesehen hat, dieser Kinder, und sie auch einen sehr fulminanten Satz sagt. Das, was auch der Eindruck des Films, was Film auch noch uns selber fragen kann, das wird hier auch noch mitgenommen. Diese Frage kann man sich heute genauso gut stellen wie 31, ne? Also das ist auch ein hochaktueller Film, immer noch. Diese fundamentalen Fragen werden dadurch immer lebendig gehalten, durch diesen extrem eben auch pointierten Blick, den Lang uns gegeben hat hier.
Ja.
Ich glaube, ist alles gesagt oder so, beziehungsweise ich glaube, wenn man den nochmal anguckt, dann kann man immer wieder neue Aspekte nehmen. Deswegen, dass die Empfehlung hier ist einfach multiples Schauen.
Also ja, ich glaube, ich habe den jetzt auf jeden Fall zum 15. wahrscheinlich mehr mal gesehen. Es lohnt sich auch einfach jedes Mal wieder.
Ja. Ich komme an die 10, denke ich. Du forschst ja auch ein bisschen zu dieser Zeit.
Forschung und Lehre. Ja, man entwickelt auch immer, also oder man sieht immer etwas Neues.
Apropos was Neues, was sind die neuen Filme für die Folge?
Wir besprechen als Indie-Darling The French Dispatch von Wes Anderson aus diesem Jahr und einen Blockbuster auch aus diesem Jahr, nämlich Dune von Denis Villeneuve.
Ja, bei dem ersten bin ich gespannt, beim zweiten habe ich ein bisschen Angst, aber...
Hab beim ersten ein bisschen Angst, beim zweiten...
Ach, andersrum? Geil.
Keine großen Gefühle. Also es ist ja eine Serie, ne? Also so eine Buchreihe, Dune. Ich weiß nicht mehr, wie der Autor heißt. Die es gelesen haben, oder viele, die es gelesen haben als Kinder, halten das so hoch wie andere Harry Potter oder Herr der Ringe. Deswegen, das löst wohl bei gewissen Menschen sehr starke Gefühle aus. Ich halte mich da eher behutsam und warte, bis ich dann tatsächlich im Kino sitze.
Naja, wir haben ja auch schon mal was von David Lynch gesehen zu diesem ganzen Thema.
Ich glaube, das ist der einzige David Lynch-Film, den ich noch nicht gesehen habe.
Wirklich? Bist du mir immer dran,
also er hat
mir vorbeigekommen.
So,
das ist gut.
So viele Filme hat der auch nicht. Also... Ja. Von Eraserhead bis Inland Empire in 2006, glaube ich. Und seitdem hat er auch nichts gemacht. Also die Twin Peaks-Serie, die neue, und ein paar Alben hat er mit seiner Band recorded.
Ich bin gespannt, was Denis Villeneuve, der hat ja, also ich fand Arrival einen coolen Film, muss ich sagen. Das war ein cooles Genre-Kino. Ja. Und Blade Runner, da war ich jetzt, ich fand den ein bisschen zu lang, aber ich fand, das war trotz allem irgendwie eine coole Welt, aber es war mir zu lang. Wie lange dauert denn der Film auch? Der dauert auch wieder so über 2,5 Stunden.
Ne? Ja, 155 Minuten oder ja, 2,5 Stunden.
Okay. Naja, niemand hat gesagt, es wird einfach, wenn wir Blockbuster besprechen, ne?
Nee, also ich glaube, es geht ja auch um Kinopreise, ne?
Ja, Überlängenaufschlag, aber das ist noch... Das ist noch nicht da, aber die reizen es aus bis zum Maximum. Weißt du, die ZuschauerInnen müssen was bekommen für ihr Geld. Das ist die neue Maxime des Blockbusters anscheinend, aber.
Ich glaube, man sollte sich wirklich an Mies van der Rohe manchmal erinnern und Less is More als Mantra sich vornehmen. Aber ich glaube, ich bin da in der Unterzahl.
Stell dich doch mal mit diesem Schild vor die Hollywood-Studios und guck mal, wie weit du kommst. Dann schauen wir mal. In diesem Sinne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis in 2 Wochen.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl. Standing in front of a boy. Asking him to love her.